Das genügt. Normales Bild.
Normales Bild. Normales Bild. Normales Bild. Normales Bild.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen hier bei Radio Blau und bei Filmriss, dem Kinomagazin. Radio Korax natürlich auch und Radio Fratz ebenso.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2 Stunden Kino und Artverwandtes. Ich bin wieder da. Ich freue mich und ich bin alleine. Also mehr oder weniger. Das Radio ist voll, aber meine lieben KollegInnen sind hier noch nicht da. Wir warten also noch einen Moment auf Jasmin und auf Flo. Die stoßen dann gleich dazu. Haben ja hervorragend hier die Stellung gehalten die letzten 6 Wochen. Hui. Und ich freue mich wieder hier zu sein am Mikrofon und an den Reglern. Viel Spaß bei Filmriss und viel Spaß mit der Musik, die ich mitgebracht habe. Und die kommt von Etienne de Crécy und Joe Goddard. Und World Away, der Opener des neuen Albums von Etienne de Crécy. Endlich mal was Neues von ihm. Sehr zu empfehlen. Warm-up heißt es. Viel Spaß bei Filmriss.
Wieso schaltest du es nicht einfach aus?
Nein, das ist mein Google Alert. Habe ich für jeden von euch. Whisky, Sport, ja, alles, was mich so interessiert.
Du hast einen Google Alert für das Wort Movie?
Ich mag Filme.
Ja, wir auch. Durchaus. In der Tat. Das passt sehr gut. Doch, auf jeden Fall. So, wir sind hier bei Filmriss, dem Kinomagazin, bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz. Und wir sind da angekommen, wo wir hinwollen, nämlich bei den
Filmstarts der Woche.
Ja, es gibt viel in dieser Woche im Kino zu sehen. Und beginnen wollen wir mit dem neuen Film von Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, natürlich sehr bekannt geworden, vor allen Dingen durch La Grande Bellezza. Der Film, der irgendwie alle europäischen Filmpreise abgeräumt hatte damals und auch Oscar-nominiert war. War er Oscar-nominiert? Ich glaube, er war Oscar-nominiert. Ich meine schon.
Entweder Oscar-nominiert oder der italienische Beitrag, der eingesendet wurde.
Ja, das in jedem Fall. Oscar-nominiert war im Gegensatz dazu im vergangenen Jahr auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Nicht im vergangenen Jahr, vor 2 Jahren war es, glaube ich. Die Hand Gottes. Mhm. Der ja dann bei Netflix lief und nicht ins Kino gekommen ist und schon echt sehr gut war, wie ich fand. Ich bin ja so ein bisschen kritisch mit dem Kino bei von Paolo Sorrentino, muss ich sagen. Ich war damals auch nicht so wahnsinnig begeistert wie viele von La Grande Bellezza. Ich finde den irgendwie das große Gähnen eher. Der hat nicht wirklich viel zu sagen. Es geht natürlich auch irgendwie darum, dass es so die hohle High Society von Rom da in den Mittelpunkt gerückt wird und dass auch das Prinzip ist, dass der Film dann auch nicht viel zu sagen hat oder die Figuren auch vielleicht nicht unbedingt. Tony Servillo war natürlich toll in der Hauptrolle, aber ansonsten ein sehr schön bebildertes Musikvideo in tollen Kulissen und guter Musik, aber sonst für mich irgendwie ein bisschen hohl. Aber Die Hand Gottes fand ich sehr gut. Da hat er sich tatsächlich dann auch nach langer Zeit mal wirklich so ein bisschen mit seiner eigenen Vita auch auseinandergesetzt. Das Ganze in Neapel angesiedelt in den 80er Jahren, hat eine Kindheit dort porträtiert. 70er, 80er Jahre waren es, glaube ich, ne? Und das fand ich wirklich gut, muss ich sagen. Das war gut erzählt und jetzt also wieder Neapel und Partenope.
Ja, ich glaube, du hast eigentlich die beiden Pole dieses Films beschrieben. Es ist Neapel und es ist das 20. Jahrhundert. Und es ist ein große Film, eigentlich war ich nicht gelangweilt.
Echt?
Aber es ist ein Film, der von seinen Bildern lebt. Und wo halt der eine Film darum geht, wie sozusagen oberflächlich Rom ist, möchte dieser Film darüber gehen, wie tiefgründig Neapel ist. Und es ist im Grunde neapolitanisches Mundart-Kino, das diese Stadt abfeiert. Ich bin mir sicher, das Stadtmarketing liebt Partenope.
Es ist einfach ein großer Werbespot für Neapel. Hatte ich das Gefühl.
Ja, aber
nicht nur, aber es ist auf jeden Fall, es macht schon Bock, da hinzugehen, auf jeden Fall, sag ich mal.
Genau, man findet Ja, also
Urlaub, Urlaub in Italien. egal, Entschuldigung, macht
ja,
weiter.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall geht es die Rede. Also wir erleben dort die Lebensgeschichte von Partenope. Partenope ist eine junge Frau, die in den späten 40ern, frühen 50ern da irgendwo geboren wird und dann eben sozusagen die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mit uns in Neapel erlebt. Und sie ist wunderschön auf eine Weise, dass ständig Leute sie darauf ansprechen. Fast sie redenhaft kann ihr niemand widerstehen. Und sie lebt halt so erstmal in den Tag hinein, aber beginnt dann auch tiefere Interessen zu entwickeln, möchte die Menschen verstehen und beginnt Anthropologie zu studieren, was dann ihre Karriere wird, weil sie von einem exzentrischen Professor unter die Fittiche genommen wird, während sie eben so durch die neapolitanische High Society meandert und verschiedene Dinge dort erlebt. Dabei haben wir Inzest, Selbstmord, Blasphemie, also seltsame Rituale, all das wird da aus dem vollen geschöpft. Das ist ein Film, der eben sehr von Bildern, von der Stadt, von Ritual, das gezeigt wird, lebt. Und das ist auch sicherlich absichtlich. Das Meer ist auch immer wieder Thema, denn Partenope ist auch der Name der Stadtheiligen beziehungsweise der Stadtgöttin Neapels. Eine der homerischen Sirenen, die so die antike Legende nach ihrem Tod in Neapel angespült wurde und dort begraben. Und die NeapolitanerInnen haben ihr dann über Jahrhunderte mit Fackelmärschen und Gebeten gehuldigt, bis sie dann so langsam im Christentum halt in so eine Hintergrundfigur, Stadtheilige, Mythos, der Name der Stadt halt wie so eine Germania oder Columbia, also eine Manifestation der Stadt geworden ist. Und deswegen müssen wir Partenope in diesem Film halt sowohl als diese mythologische Figur und Symbol der Stadt, als eben auch eine Figur, die in der Stadt drin ist, verstehen. Aber das Ganze wird zusammengemischt. Es ist halt, es ist schön, es ist traurig, es zieht sich, es findet am Meer statt. Und es ist im Wesentlichen Male Gaze auf etwas, was jemand sehr, sehr anziehend findet.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so er versucht, sie als Hauptfigur in den Fokus zu rücken als Frau. Und gleichzeitig ist es aber so, ich kriege nie wirklich mit, was mit ihr ist, sondern immer nur, was andere über sie denken, was andere über sie sagen. Dann hat man ab und zu diese komische Gary Oldman-Figur, die dieser depressive, rauchende, alternde, extrem anscheinend kluge Typ ist, der Bücher schreibt, die sie toll findet und liest, mit dem sie dann irgendwie da rumhängen möchte. Ich musste mehrfach an irgendwelche Darmrasierer-Werbung denken, wenn sie irgendwie am Pool sitzt oder sowas. Also einerseits sehr schöne Bilder und gleichzeitig habe ich mir das gedacht, es wirkt wie ein Werbespot für irgendwas. Es sieht immer wieder aus wie Werbung für irgendwie den Bikini, den sie trägt oder sonstiges. So, ich meine, es ist auch schön, wenn du sagst, die mythologische Figur wurde auch angespült, weil, also wir kriegen mit, sie wird 1950 geboren, was irgendwie diese tollen Einblendungen gibt, ganz oben immer. Also ich habe nicht alle mitbekommen vielleicht, weil irgendwie das große Gähnen dann doch da war. Und dann wird sie auch im Meer geboren, bei Neapel eben. Das ist schon, das hat schon irgendwas. Ich glaube, wenn man den ganzen mythologischen Hintergrund hat, dann gibt das vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Das wusste ich jetzt gestern beim Gucken nicht.
Ja, es endet halt auch mit einem Fackelzug, weil Napoli italienischer Fußballmeister geworden ist.
Am Ende ist noch Fußball drin, wo ich auch so dachte, wo kommt denn das jetzt her? Was soll denn das jetzt?
Sie sind gerade Fußballmeister geworden und er hat sich halt als Neapolitaner gefreut und wollte das im Film festhalten. halte ich für ziemlich durchsichtig, warum das. Und da der Film im Ritual geht, ist das halt auch da, um zu zeigen, wo sind moderne Rituale, wo werden heute noch Fackelzüge gemacht, was wird angebetet. Und sein Punkt ist, es ist immer noch Neapel, unsere schöne Stadt.
Ja, aber ich dachte mir wirklich immer mehrfach so, was willst du mir, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich inhaltlich viel mitbekomme tatsächlich. Und ich dachte mir, glaube ich, nach knapp 90 Minuten oder sowas, hier ist eine schöne Szene, hier könnte der Film zu Ende sein. Und dann habe ich halt, weil der Screener oben schön die Zeitmittel laufen lassen, wo wir gerade sind, gesehen, es ist 1 Stunde 33. Das heißt, ich wusste, es sind noch ungefähr 45 Minuten. Und ich dachte mir, was soll das jetzt alles noch? Deswegen, ich hatte bis jetzt nur Berührung durch Ewige Jugend, also durch Youth mit Sorrentino. Mhm. Den fand ich tatsächlich sehr fantastisch. Hier wiederum, vielleicht muss ich ihn aber auch nochmal gucken, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch einfach, sinkt das dann auch, ich weiß es nicht. Aber hier dachte ich mir wirklich auch so, boah, das ist alles irgendwie ein Ergehen in zwar schönen Bildern und eigentlich lässt mich gut abholen von schönen Bildern, aber wirklich, es wirkte für mich so inhaltslos einfach, dass ich so dachte, boah, wann hört es endlich auf?
Man kriegt mich ja mit guter Mid-Century-Ausstattung.
Die ist top.
Genau.
Also, soweit ich das beurteilen kann, und ich glaube, wenn du begeistert bist, weiß man auch schon, dann ist die auch gut.
Ja, man kriegt mich auch mit extrem spezifischer Blasphemie, wo sie den Schatz von San Gennaro, was halt so hier Diamanten sind, die in der einen Kirche in Neapel gewählt werden, wo sie das trägt in der Sexszene mit einem Priester, das ist das Level von Blasphemie, wo ich sage, okay, hier ist jemand, der sich auskennt, der sich Gedanken gemacht hat, was das Blasphemischste ist, was man so in Neapel tun kann.
Ja, also es gab auch einige Gags, fand ich. Also es gibt so einzelne Szenen, die gefühlt so tonal komplett rausfallen, weil ich finde, ansonsten nimmt der Film sich sehr ernst einfach. Mhm. Und dann gibt es irgendwie, ich musste wirklich zwei, dreimal laut lachen, weil ich so dachte, das ist gerade, wirkt so wie so ein Fremdkörper im Film eigentlich, aber gleichzeitig finde ich es gerade sehr erheiternd. Ich glaube, das, was mir am ehesten noch im Sinn geblieben ist, ist, wenn sie mit ihrem Professor redet und so sagt, sie wäre, was bleibt denn, dass sie dann irgendwann so ist wie er, und er einfach sagt, und sie sagt, wäre das nicht schön, und er sagt, nein. Einfach ja. So ganz komplett trocken, stumpf, nö, voll kacke. Ich habe laut aufgelacht tatsächlich. Und so gibt es so zwei, drei Szenen, wo auch irgendwie jemand was sagt und dann ist es komplett gebrochen wird mit so einer ganz stumpfen Antwort, einfach so eine sehr verkürzte, ganz gleiche Antwort, irgendwie so einfach nur nein, und dann so, what? Und lach's einfach los, weil es ist einfach witzig. Und ansonsten, und das war das, wo ich so, das kriegst du, ansonsten war ich leider nicht sehr begeistert.
Ja, also begeistert würde ich auch nicht sagen, aber wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt, ich fand ihn, also in dem Sinne sehenswert, eigentlich war es wahrscheinlich der interessanteste Film, den ich diese Woche gesehen habe, einfach weil sie
mit Logik... einiges gesehen.
Weil sie mit Logik, ja, auch nicht halt auch ein Film aus den 30ern, aber ja, nee, weil ja. Die Ebene ist halt... da, es ist halt da mit dieser Mythologie, die da aufgegriffen wird, und ist schon sehr ein Sorrentino arbeitet mit seiner Sicht auf seine Heimatstadt und auch sicherlich auf Frauen, und die ist nicht so halt nicht unbedingt eine, die ich teilen würde, und man merkt, er ist halt viel mehr an der Vergangenheit als in der Gegenwart interessiert und projiziert das auch auf Neapel, dass es eine Stadt wäre, die in ihrer eigenen Vergangenheit halt lebt, und ja, also sozusagen, ich finde es einen interessanten Film, aber keinen, halt nicht wirklich einen guten Film. Ich finde, dass Celeste Della Porta, die Hauptdarstellerin, durchaus sehr charismatisch auftritt. Also die Kamera ist halt sehr oft auf ihr, und die Figur spricht nicht viel. Das heißt, wir müssen die Emotionen auch aus ihrem Gesicht kriegen, und dieses sirenenhaft Verführerische muss sie halt auch in jeder Szene rüberbringen, damit das eben glaubhaft ist für den Film, und das gelingt ihr durchaus. Ich glaube, sie kommt auch aus dem Modelbereich oder hat zumindest da schon gearbeitet, also da sind sicherlich Erfahrungen drin, aber ja, sie kriegt halt irgendwie hier die traurige, schöne Sirene, kriegt sie sehr, sehr gut gespielt, und ich gönne es auch Gary Oldman, dass er Urlaub in Neapel machen darf, weil ihn ein Regisseur einlädt.
Ja. Ja, ich bin auch echt durchaus interessiert dran, alleine halt eben wegen der Ästhetik. Ich weiß, worauf ich mich einlasse und was ich erwarten kann in jedem Fall, auch nachdem ich euch jetzt zugehört habe. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob sich das dann wirklich 137 Minuten meines Lebens lohnt als Investment. Flo schüttelt den Kopf.
Du musst halt wissen, was du sonst warst. Also, ja, genau. Opportunitätskosten, was sind deine Alternativen? Sitzt du gerade im Zug oder gehst du planst du dafür eine Reise?
Ich will den schon sehen eigentlich.
Ja, also im Zweifel würde ich hier tatsächlich einfach empfehlen, gewisse Stellen einfach auf 1,5 bis 2-facher Geschwindigkeit laufen zu lassen. Ich glaube, dann geht's.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich schaue lieber einen Film 3 Stunden lang bis zum Schluss und gehe am Ende erhobenen Hauptes
aus
dem Film heraus und weiß, dass es scheiße war. Aber zu Hause mal gucken. Man kann ja auch andere Dinge machen auf dem Sofa.
Ja, du als Einschlafhilfe, wunderbar.
Hervorragend. Mit schönen Bildern aus dem Urlaub in Italien. Sehr schön. Den hören wir allerdings jetzt nicht von Aerobic Urlaub in Italien, sondern wir hören eine Musikauswahl, die du getätigt hast, liebe Jasmin.
Ja, eine von mehreren Tanzszenen habe ich einfach gewählt. 50er Jahre Musik aus Neapel.
Ja, das kann er ja. Genau, Musikvideos, das kann er. Paolo Sorrentino ab dieser Woche im Kino mal wieder. Er dreht auch schon wieder was Neues mit Toni Servillo in der Hauptrolle. Da sind wir gespannt, was da als nächstes kommt. Ihr könnt jetzt erstmal Partenope sehen ab dieser Woche im Kino. Und hier ist Io sono il vento von Marino Marini.
Jetzt hör mal zu, John. Wie viele weiße Affen hast du noch gesehen? Du bist wie ich, nicht wie sie. Du gehörst zu einer anderen Familie, weit weg von hier. Eine, die du noch nie zuvor gesehen hast. Menschen wie ich. Bald muss ich zurück zu meiner Familie.
Warum?
Filmstarts der Woche.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind mittendrin in den Filmstarts der Woche. Das also gerade Partenope, der Arthouse-Kino-Neustart in dieser Woche, und in den Multiplex-Kinos ist es vor allen Dingen ein Film, der in dieser Woche, denke ich mal, die Leinwände beherrscht. Ich komme ja gerade aus Südostasien und Bangkok war voll, sowohl mit Video-Werbung, Trailern und allem Möglichen, auch in den Kinos. Mit The Amateur, das ist wohl so der große Film quasi dieses Frühlings offensichtlich, jetzt bis der nächste Marvel kommt, am 1. kommt dann ja auch Thunderbolts, aber The Amateur auf jeden Fall sicherlich einer der großen Filme, die jetzt aktuell starten, was man jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig verstehen muss, weil der Film sicherlich nicht die Erwartungen erfüllt, die man jetzt an irgendwie einen neuen Bond-Film oder so stellen würde, ja. Wir wissen ja, Bond ist ein schwieriges Thema gerade, es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis der neue Bond kommt, und wir wissen ja auch noch gar nicht, wer der neue Bond sein wird. Daniel Craig hat ja quasi sein Amt niedergelegt, und das Ganze ist jetzt irgendwie bei Amazon, ne? Und Barbara Broccoli ist raus, irgendwie die Familie ist raus. Mal gucken, was da noch kommen wird. Und da ist man natürlich dankbar in jeder Form so für alles, was kommt, was auch nur irgendwie etwas artverwandt ist. Und es gab ja einige Serien und Reihen, die in der Vergangenheit da auch durchaus dran angeknüpft haben und die Vorbilder hier neu interpretiert haben auf eine andere Art und Weise. Das war ganz interessant, und da sind wir auch ganz gut irgendwie mit den Bezügen, denke ich mal, bei zum Beispiel der Bourne-Reihe mit Matt Damon in der Hauptrolle und den drei Filmen, die eben ja einen europäischen, vor allen Dingen einen europäischen Bond eigentlich so auf die Leinwand gebracht haben, mit vielen tollen Schauplätzen, zu denen gereist wird, vor allen Dingen eben in Europa, und ein bisschen ein etwas cleanerer, würde ich mal sagen, Bond, also ein bisschen stylischer, also weniger halt irgendwie auf Effekt und auf vielleicht fette Action auch ausgelegt, sondern so ein bisschen unterkühlter. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, und so ein bisschen in diese Kerbe schlägt auch The Amateur ab dieser Woche. Hier haben wir es nämlich zu tun mit auch einem Thriller, der in verschiedenen Ländern spielt, der so eine Katz-und-Maus-Jagd eigentlich durch Europa wiedergibt. Allerdings, und das ist der große Unterschied, wir haben es hier mit einem unfreiwilligen Hauptdarsteller zu tun, einer Hauptfigur, einem Protagonisten. Es geht nämlich um einen Kryptografen. Dieser ist Heller, und Heller ist eigentlich wirklich weit davon entfernt, irgendwie das Leben zu leben, was seine CIA-Kollegen vielleicht leben und sich erträumt haben, also als Actionhelden rund um die Welt zu reisen und als Spion halt irgendwo die Gegner auszuspielen. Also er ist definitiv kein James Bond, er ist definitiv einer, der lieber am Schreibtisch sitzt und lieber hinter seinen Computern sitzt und Codes dechiffriert und Material, Videomaterial oder weiß ich nicht, binäres Material auswertet, um eben damit seinen Beitrag zu leisten. Und wie er selber am Anfang sagt, interessiert es ihn eigentlich auch nicht, beziehungsweise er hält sich da raus, was dann mit seinen Daten gemacht wird. Er vertraut einfach darauf, dass das CIA die richtigen Schlüsse zieht und dass die richtigen Dinge tut. Das ist halt einfach das Vertrauen hier eben in die Institution. Er ist glücklich mit seiner Frau Sarah. Die beiden sind ein ungewöhnliches Paar tatsächlich. Man sieht sie auch eigentlich nicht zusammen. Man bekommt Telefonate mit von den beiden und Nachrichten, die sie sich schreiben. Aber man weiß nicht so richtig hundertprozentig, wie die beiden zusammengekommen sind, aber geben schon irgendwie ein ganz gutes Team offensichtlich ab. Und ja, es ist dann auch relativ schnell klar, dass wir Heller zukünftig, so ab ungefähr würde ich mal sagen, 10 Minuten Film, alleine erleben werden und ohne Sarah an seiner Seite, denn sie stirbt. Sie kommt ums Leben bei einem Terroranschlag in London. Und Das wirft Heller vollkommen aus der Bahn. Er ist die trauernde Figur, er ist der Witwer, er ist die trauernde, der trauernde Protagonist in dem Ganzen, der eben auch Rache schwört. Soweit ist das auch relativ vorhersehbar eigentlich und Stereotyp vielleicht auch. Aber er macht es halt eben mit seinen eigenen Mitteln. Er geht hin und recherchiert, was bei diesem Terroranschlag passiert ist, wer die einzelnen Protagonisten sind tatsächlich, die diesen Terroranschlag ausgeführt haben. Das ist relativ schnell klar für ihn eigentlich und diese Informationen präsentiert er dann tatsächlich auch seinen Vorgesetzten, aber die sind seltsamerweise ziemlich handlungslos und wollen lieber das gesamte Kartell, die gesamte Maschinerie dahinter quasi ausheben, anstatt jetzt diejenigen, die wirklich verantwortlich sind für den Tod seiner Frau, zur Strecke zu bringen und zur Rechenschaft zu ziehen. Und deswegen entschließt er, das selber zu tun. Und er tut es halt eben mit seinen eigenen Mitteln, mit seinen eigenen Möglichkeiten und seinem Talent, was er halt eben auch hat, mit Technik umzugehen und spielt die Gegner gegeneinander aus und macht das wirklich ziemlich gut und effektiv. Und das Ganze ist vor allen Dingen getragen von seinem Hauptdarsteller, von seiner Hauptfigur und das ist hier wirklich toll gespielt von Rami Malek. Den kennen wir ja als Hauptdarsteller aus der Serie Mr. Robot vor allen Dingen. Ich habe sie nicht gesehen. Hat jemand von euch Mr. Robot gesehen? Nee.
Ja.
Aber dann ist er damit ja eigentlich bekannt geworden und hat danach dann auch ja wirklich Weltruhm erlangt durch Bohemian Rhapsody, durch seine Darstellung von Freddie Mercury. Ein wahnsinnig erfolgreicher Film und dadurch ist er ja wirklich dann auch jedem ins Bewusstsein auf den Radar gekommen so. Er hat auch den Bösewicht gespielt, sehr, sehr effektiv, spannenderweise ebenfalls in einem Bond-Film. Hier dann allerdings eben den Codecracker-Bösewicht, da ist er immer ganz gut für eigentlich, so als nerdiger Typ, gerne besetzt. Er war in Oppenheimer zu sehen als David Hill und ist jetzt hier wirklich ein guter Hauptdarsteller, der den Film trägt, der den Film tatsächlich auch sehenswert macht, was man von der Story nicht unbedingt immer behaupten kann. Es ist ein Slowburner, wie man so schön sagt, also ein sehr ruhiger Thriller. Es ist ein Film, der nicht auf die ganz große Action setzt. Der hat auch Explosionen, der hat eine ganze Menge Verfolgungsjagden, vor allen Dingen halt eben vor, nicht unbedingt exotischer Kulisse, aber vor europäischer Kulisse. Und das macht er halt auch wirklich gut, das zu inszenieren. Und das ist auch spannend inszeniert und gemacht. Aber insgesamt darf man jetzt hier nicht irgendwie einen Bond erwarten oder einen Bourne erwarten, denn das Ganze ist, wie gesagt, hier eher ja unterspielt, würde ich mal sagen, von Rami Malek auch. Also sehr, sehr zurückhaltend und hat leider Gottes kein gutes Finale. Also das Finale ist doch echt ein bisschen eine Enttäuschung, muss ich sagen. Man geht gut mit so die ganze Zeit, die 2 Stunden, die der Film lang ist, mit Heller und seinem Schicksal, vor allen Dingen, weil es auch wirklich sehr berührend auch und nachvollziehbar geschildert ist und gespielt ist von Rami Malek, diesen Verlust, den er da verarbeiten muss. Aber das verpufft irgendwie am Ende dann alles so ein bisschen mit einem etwas unbefriedigenden Finale. Schade drum, muss ich sagen. Wer allerdings wirklich Entzug hat, und das haben wir ja eigentlich alle, zu vergleichbarem Genre-Kino, also ja, Bond schon angesprochen natürlich, der kann sich das durchaus anschauen. Robert Littell hat das Buch geschrieben, die Buchvorlage, ist auch so ein Spionageautor, ist bei uns nicht in Deutschland erschienen und war hier Vorlage für den Film von James Horse. Und James Horse wiederum ist bekannt vielleicht dem einen oder anderen durch One Life. Das ist der Film, den er jetzt vor 2 Jahren gemacht hatte mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, mit dem Briten, der eine ganze Menge Menschen in Tschechien vor dem sicheren Tod gerettet hat, der halt eben Juden die Ausreise aus Tschechien nach Großbritannien ermöglicht hatte. Der war sehr berührend. Robert fand den ja auch toll. Der hatte den ja in der Sneak auch gesehen und war sehr begeistert. Also der war wirklich auch sehr gelungen. Ansonsten hat er sehr viel Fernsehen gemacht, Black Mirror-Folgen gemacht unter anderem und ist jetzt hier quasi mit großem Action-Kino, was dann wie gesagt auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt das ist, was man erwartet. Stellt euch drauf ein, es ist ein ruhiger Thriller, es ist ein spannender Thriller durchaus, ein toll gespielter Thriller mit schicken Bildern und Schauplätzen. Ja, aber es ist halt eben nicht der große Actionfilm oder so, als der er vielleicht hier aufgebauscht wird. Toll übrigens auch, Lawrence Fishburne, fand ich gut, muss ich sagen. Der spielt hier so ein bisschen den Mentor, denjenigen, der ihn dann auch an die Seite nimmt und so ein bisschen zum CIA-Agenten versucht auszubilden. Und der spielt auch wieder klasse. Und die beiden, den guckt man gerne zu bei dem Katz-und-Maus-Spiel durch Europa, The Amateur. Ab dieser Woche im Kino zu sehen. Flo, du wolltest ihn ja auch noch nachholen, ne?
Ja, ja. Ich habe da Lust drauf, dass wir hier so Spionagekram bekommen, der eben kein großes Franchise im Rücken ist, hat.
Genau. Spionage war ja jetzt in letzter Zeit immer eher irgendwie auf den Streamingdiensten zu Hause als Serie, ne?
Genau, und da oder als Film und dann meistens eher so mittelprächtig und vielleicht auch mehr Action fokussiert und nicht so. Also ich habe das Gefühl, es ist so, wir hatten jetzt den, ich glaube demnächst kommt Black Bag, das sind alles so in Anführungsstrichen Erwachsenenfilme, also halt im Sinne von. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwo Szenen drin sind, die ironisch gebrochen werden, irgendwie Metagags kommen oder sonst was, sondern einfach stringent durcherzählte Spionagegeschichten und das mal wieder im Kino zu sehen, was ohne Franchise oder sowas auskommt, da habe ich Lust drauf.
Ja, das liefert er auf jeden Fall. The Amateur, ab dieser Woche im Kino zu sehen, macht das, das lohnt sich durchaus. Es sind ja doch durchaus unterhaltsame 2 Stunden. Neue Visionen hat einen neuen Film in den Kinos ab dieser Woche und die haben ja immer so schön blumige Titel. Ja, die haben immer so Titel, die stehen auch Romanen eigentlich gut. In diesem Fall ist es Luise und die Schule der Freiheit.
Ja.
Weit entfernt meistens von den Originaltiteln. Ich muss den Originaltitel gleich mal nachgucken.
Luise Violett.
Ja, kurz und bündig. Was? Ne? Ich sag ja, ne? Aber gut. Leute,
Titel klingt gut.
Denn...
Ja, es geht um eine Lehrerin im späten 19. Jahrhundert, als in Frankreich in der Dritten Republik die Schulpflicht eingeführt wird und sie aus dem Nichts ein Schulsystem aufbauen müssen, nachdem sie vorher halt ein Königreich waren mit Adel und Bauern müssen nicht lesen und nicht schreiben können. Und ja, das ist die Aufgabe von Louise, die, wie wir schon in der ersten Szene herausfinden, irgendein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit hat, wo ihr direkt gesagt wird, so hier, sie wissen, was sie getan haben, der Staat kann ihnen nicht uneingeschränkt vertrauen, aber wir schicken sie da jetzt hin. Wir erwarten nicht, dass sie ein Quartal durchhalten, aber wenn sie es 3 Jahre schaffen, kriegen sie einen angenehmeren Posten. Also sie ist halt schon die Lehrerin, die man ja nicht an den Ort versetzt, wo man erwartet, dass sie viel erreicht und auch eher, um sie loszuwerden. Und dann geht sie halt in einer langen Reise in die Auvergne, also ins Bergland Frankreichs, in ein kleines Bauerndorf, lernt da den Bürgermeister kennen und zieht in seine Scheune ein, weil das sie haben halt kein Haus und findet heraus, dass sie als Lehrerin auch gleichzeitig Kirchendienerin und Totengräberin ist und Sekretärin des Bürgermeisters. Das ist alles Teil der Aufgaben.
Breites Spektrum auf jeden Fall.
Ja, ja, und lernt dann halt auch direkt den Pastor des Ortes kennen, der halt auch hat so ein Einsiedlerbart hat, so vollwertig und meint, der halt, ja, halt auch meint, ja, man sieht halt nicht viele Lehrerinnen hier und sie sagt dann, ja, man sieht auch nicht viele Priester mit Vollbart. Und dann meint er, ja, nicht jeder Posten ist eine Beförderung. Und so fängt es dann an, also auf einer eher pessimistischen Sache. Am Anfang kommen auch die Kinder gar nicht in die Schule, weil die Dorfbevölkerung sagt, ja, das ist Pflicht, aber wer will uns zwingen? Und sie muss dann die Leute langsam überzeugen, dass Bildung einen Wert hat und dass es eben ja Unterschiede gibt zwischen Bauern und Landwirten und eben ja sozusagen, dass Bildung da auch diesen Leuten konkret helfen kann. Und es geht halt ja auch darum, wie wichtig eben Bildung für die politische Beteiligung einer Demokratie ist und darum, wie sehr man eben ja, als Lehrerin im Staatsdienst sozusagen seine eigenen Ideale, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, was ihre Hintergrundgeschichte ist, von denen trennen kann, die eigentlich sozusagen der Staat, die Republik da hat. Und natürlich das Drama in so einem kleinen Dorf, wo eben auch die Veränderung der Zeit spürbar wird. Dabei haben wir sehr, sehr gute Ausstattung. Also man merkt halt, dass sie da viel Mühe auf Detail gelegt haben und sie haben diesen Film offensichtlich in einer langen Drehzeit gedreht. Die haben gewartet, bis Winter ist, um dann Szenen bei Schnee zu drehen und im Frühling und im Sommer. Also man merkt, die sind da mehrmals an diesen Drehort zurückgekehrt, um Bilder einzufangen. Und das hat sich gelohnt, um das eben nicht ja, also es sieht immer gleich aus, aber es sollen unterschiedliche Jahreszeiten sein, einzufangen. Ich mochte auch die Gesichter der Darstellenden, also da wirken die Typen halt, als wären das eben tatsächlich so Menschen aus der Landbevölkerung. Und auch hier Luis.
Das sind nicht viel zu schöne Menschen, die irgendwie normallos spielen sollen, so ungefähr.
Genau, und auch Alexandra Lamy, die Luis spielt, ist halt auch eine Frau um die 40, eben die halt dann ohne Make-up spielt, oder halt sozusagen mit einem Make-up spielt, das aussieht, als wäre es kein Make-up, weil eben ist natürlich immer noch für die Kamera geschminkt, aber es ist halt keine Figur, die eben modelmäßig die junge, schöne Lehrerin ist, sondern ja eher ja schon etwas im Leben stehend und mit Dingen, die sie erlebt hat und denen sie struggelt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre es auch interessanter gewesen, ihre Vorgeschichte zu erfahren. oder sozusagen da einen Film drüber zu machen. Aber auch so ist das halt ein Film über ja, die Bedeutung von Schule und eben wie das was verändern kann. Es endet auf einer im Wesentlichen positiven Note, die halt einem durchaus ein bisschen Hoffnung für die Zukunft macht. Und stellt sich auch heraus, Frankreich hat heute ein Schulsystem und es sind mehrheitlich Landwirte und nicht BäuerInnen, die auf den sozusagen nur mit ihrer Hände Arbeit auf den Feldern unterwegs sind. Aber manche freiheitlichen Ideale haben sich halt auch nicht entwickelt. Also da wird auch schon durchaus gezeigt, dass Frankreich auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Also der Film hat Tiefe, er ist eine historische Momentaufnahme halt vom Beginn dieses Schulsystems. Ich muss sagen, ich fand ihn halt durchgehend sehenswert, ich fand ihn interessant, aber es gab keinen Moment, wo ich so richtig begeistert war. Bei mir, die Bilder sind nett, aber es ist nicht so, sie reißen mich nicht mit, sind nicht wunderschön. Die Gesichter sind alle gut gemacht, aber ich habe auch Zeit, auf die Gesichter zu achten. Die Ausstattung ist fantastisch, aber ich habe auch Zeit, auf die Ausstattung zu achten. Also der Plot hat für mich nicht wirklich so einen Sog entwickelt, sondern ich habe einfach eben 90 Minuten in diesem Moment verbracht, aber die habe ich da auch gerne verbracht.
Oh, ist ja nicht verkehrt. Also quasi der französische Film der Woche.
Ja.
Genau.
Also da auch schon überdurchschnittlich was für das, was man sonst teilweise sieht mit solchen Titeln.
Gut, also könnt ihr machen, haben wir gerade gehört. Ist vielleicht die bessere Wahl als der andere französische Film der Woche, der diese Woche anläuft. Voilà, Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Aber dazu dann später mehr, da kommen wir dann ja noch zu bei den sonstigen Filmstarts. Und ihr könnt Luise und die Schule der Freiheit ab dieser Woche in den Kinos sehen. Ja, französischer Filmstart der Woche, warum nicht? Ich würde mal sagen, damit du nicht gleich wieder weiterreden musst, liebe Jasmin, du hast ja noch einen weiteren Film gesehen. Machen wir eine kurze Pause mit Musik. Und hier ist die neue Single von Tunde Adebimpe. Das ist der Frontmann von, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich sag's euch gleich, wenn es vorbei ist. Somebody New. Tunde Adebimpe ist übrigens der Sänger von TV on the Radio. Jetzt wisst ihr es.
Ja, das kann ja sein, nur... Für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder?
Was ist das, ein F? F-H?
Ah, ist doch kein F. Meine, ist ganz eindeutig ein F. F-H. Führer Hitler.
Filmstarts der Woche.
Klar. Jo, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind mitten in den Filmstarts. Es läuft viel an diese Woche. Es sind insgesamt hier 10 Filme, die wir auf der Liste haben. 11 Filme sogar, um genau zu sein. Und wir haben doch zumindest die Hälfte davon gesehen. Und vor allen Dingen dank dir, liebe Jasmin.
Ein paar habe ich mir gegönnt.
Sehr schön.
Den Rest musste ich mit Ernst Lubitsch verbringen.
Ja, auch nicht die schlechteste Zeit eigentlich, die man haben kann in jedem Fall. Nee. Und dazu zählt auch ein weiterer Film, der in dieser Woche in den Kinos zu sehen ist, nämlich Der Wald in mir. Ich dachte zuerst, es wäre mal wieder ein Dokumentarfilm über den deutschen Wald.
Nee, es ist tatsächlich nicht. Es ist ein Film über Psychosen.
Also ich wollte jetzt einfach noch einen schlechten Witz machen. Das ist ein Spin-off. Was passiert nach dem ersten Evil Dead, wenn der Wald in dir ist?
Aber das ist es auch nicht.
Das auch nicht.
Nee, es geht um Jan, einen jungen Mann. Ich würde ihn in irgendeiner Form von Neurodivergenz erwarten. Der kommt mit Menschen weniger gut klar, dafür sehr gut mit Tieren und beschäftigt sich auch in der Uni damit und forscht halt über Tiere und lernt dann eine Tierrechtsaktivistin Alice kennen und die beiden beginnen eine Beziehung, wobei er halt immer mehr in so psychotische Episoden abgleitet, in den Wald verschwindet und sie läuft ihm danach und holt ihn da wieder raus und das Ganze ist durchaus und interessant mit Tierstimmen und so Waldgeräuschen und so untermalt, die halt eben so sein Innenleben illustrieren, während er den Verstand verliert, wenn man es mal so plakativ ausdrücken möchte. Und drumherum ist eben so dieses Unileben und das wird auch auf eine gewisse Art sehr artifiziell dargestellt. Also die moderne Umgebung. Ein Problem des Films ist, dass seine Ausstattung nicht besonders gut ist. Also vieles, was die Charakter an Kleidung tragen oder ihre Gegenstände, die sie verwenden oder wie die Wohnung oder die Uni und so aussehen, das wirkt halt alles wie, haben wir halt gerade aus der Requisite. Das ist halt, es passt schon, sieht aus wie eine Wohnung, passt schon, sieht aus wie eine Uni. Eine Hose hat er an. Also das ist halt so.
Ist die Hauptsache.
Wir haben eine Hose gefunden. Passt schon.
Also ich habe das Gefühl, dass es halt eben ein Film ist, wo sie, es mag ja auch am Budget gelegen haben und ich bin da jetzt gerade ungerecht diesem Film gegenüber. Aber es dadurch wirkt halt, dadurch, dass es halt so wie Vorabendserienausstattung wirkt, wirkt halt die Realität, von der er Jan sich entfernt durch seine Psychose, nicht wirklich realistisch. Also wir haben halt nicht dieses Grounding auf eine konsistente Welt, von der er sich dann entfernt. Und dadurch wirkt es weniger effektvoll, wenn eben seine Sinneswahrnehmung sich verändert und er halt, in den Wald geht. Man kann natürlich sagen, die Naturaufnahmen sind alle sozusagen das, was psychotisch ist, aber das ist ja halt eher, wie er versucht, wieder Kontakt mit der Natur irgendwie für sich zu gewinnen, ist auch sicherlich eines der Themen des Films, wie man, dass Leute versuchen, den Kontakt wiederherzustellen und bei ihm das Ganze eben auch in psychische Krankheit abgleitet oder schlecht in psychischer Krankheit interagiert, wenn er eben so in dieses Tierrechte und unsere ganze Zivilisation ist auf Ausbeutung der Natur gebaut, Ding reingeht und dann halt in einer Schleife gefangen ist und damit nicht gut umgehen kann. Also der Film hat durchaus Ambitionen. Und er möchte auch was machen und ich finde auch die Darstellung von psychischer Gesundheit, da haben wir auch schon Schlimmeres gesehen, wo halt Leute eben nicht erkennbar an einer psychischen Krankheit leiden, sondern einfach sozusagen unerklärlich dem Wahnsinn anheimfallen. Das ist nicht diese Art von Film und Leonard Scheicher, der den Jan spielt, macht das auch nicht schlecht, also der gibt dem ein emotionales Gewicht, was da passiert, aber er hat halt nichts, woran er es dranhängen kann. Der Film drumherum ist halt zu low quality, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt so, ich hätte mir da mehr gewünscht, dass der Film eine Realität aufbaut, um sie zu zerbrechen, anstatt einfach zu sagen, wie im Fernsehen halt, und dann brechen wir das. Und ich wünschte, ich könnte diesen Film besser finden. Und ich wünschte auch, ich könnte ihn empfehlen, aber kann ich nicht uneingeschränkt. Es ist ein Film, der sozusagen einfach auch ein bisschen konfus ist. Es wiederholt sich auch vieles, aber diese Wiederholung wird halt nicht unterhaltsam, etwa durch Montagetechniken aufgebaut oder so etwas, sondern es wird tatsächlich repetitiv und es ist ein Film, dessen Vision an den eigenen Möglichkeiten scheitert oder zumindest die Möglichkeiten bleiben hinter der Vision des Films zurück. Wenn Sebastian Fritsch, der Regisseur, jetzt eine Hitchcock-artige Karriere macht, dann kann er in 20 Jahren ein Remake machen, das den Film rettet. Und so hoffe ich einfach, dass er weiter gute Ideen hat und noch die Möglichkeit findet, die besser umzusetzen. Und ihr solltet den Film ansehen, wenn ihr, sagen wir, deutsches, abseitiges Kino fördern wollt, dann ist das ein Besuch wert. Aber ich muss zugeben, mir hat er halt wirklich keine Freude bereitet.
Der Wald in mir von Sebastian Fritsch. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, apropos deutsches abseitiges Kino, lieber Flo, da kam ja auch ein Film in dieser Woche in die Kinos, der doch das Gleiche dann auch verspricht.
Ja, Pop den habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich hatte aber eigentlich Lust, den noch anzugucken. Es geht um Another German Tank Story. Da geht es um, tatsächlich auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es auch ostdeutsche Provinz, mehr oder weniger. In der soll ein Film gedreht werden über Nazis, ein Kriegsdrama. Beziehungsweise wo halt eben auch Nazis dann da sind. Und zwar von verschiedenen US-Firmen. Studio kommt hin, will einen Film drehen in einer verlassenen Zuckerfabrik und macht das dann da. Und dadurch kriegen eben ganz viele Leute im Dorf anscheinend mal wieder was zu tun, beziehungsweise irgendwie ein bisschen Perspektive und fühlen sich auf einmal vielleicht auch ein bisschen wichtiger, wenn sie mit verschiedenen Uniformen etc. rumlaufen. Und dann geht es eben darum, was das mit dem Dorf macht. Und ein Panzer geht auch noch, kommt auch noch vorbei. Es gibt anscheinend auch einen Stromausfall, der irgendwie sehr viel durcheinander wirbelt. Ja. Another German Tank Story. Ich fand, es klingt schon irgendwie spannend. Ich bin gespannt. Ich will den mal schauen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich ins Nuro-Kino schaffe, wenn der dann da wahrscheinlich auch immer nur einmal am Tag irgendwie potenziell zu Zeiten läuft, wo ich jetzt nicht unbedingt immer Zeit habe, leider. Deswegen hoffe ich, dass der irgendwie dann auch mal irgendwann im Streaming landet. Auf einer Seite, wo man den auch gut verfügbar hat, weil ich finde, das klingt gar nicht uninteressant.
Ja. Also, Another German Tank Story ab dieser Woche auch im Kino zu sehen. Dann haben wir noch mehr französisches Kino in dieser Woche. Daran fehlt es nun wirklich nicht. Wir haben Das große Los. Das ist so ein bisschen, ja, wer sich vielleicht noch an Lang lebe Ned Devine beispielsweise erinnert, die französische Variante. Hier geht es auch um einen großen Gewinner einer Lotterie, dessen Ableben dann kurz auf die Freude quasi auch folgt, und ein Dorf, das dann in Aufruhr ist und alle, die sich halt irgendwie da durchaus um diesen Gewinn auch streiten. Das große Los, also eine schwarzhumorige Komödie von Hervé Marmeron, L'Ancien. Im Original der Titel mit Didier Bourdon und Chantal Labi in der Hauptrolle. Das große Los, also wer das ziehen will, kann das tun. Eine Insel in Aufruhr, eine Insel, 40 Bewohner, zwei Betrüger. Das ist der Untertitel. Wisst ihr Bescheid. Und ihr wisst wahrscheinlich auch Bescheid, wenn ihr die Namen Christian Clavier und französisches Komödienkino lest, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, was euch erwartet bei Voilà Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Sind wir natürlich alles gewohnt, spätestens seit Monsieur Claude 1 bis 3, seit Oh la la zuletzt, jetzt also nun Voilà Papa. Ihr wisst, was ihr kriegt, und genau das wird es wahrscheinlich auch sein, leichtfüßiges, der eine oder andere mag vielleicht auch sagen, flaches französisches Komödienkino, und mit, das läuft dann natürlich breit an.
Genau, und mit dem Titel, der irgendwie im Deutschen wieder ganz weit weg ist vom Original, der heißt Jamais sans mon psy, also im Englischen Not without my shrink. Ja. Ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee kam, das so weit weg zu machen.
Die gleichen, die wahrscheinlich Oh la la.
Ja, stimmt,
und der Monsieur auch, Claude.
Monsieur Claude heißt doch im Original auch
Monsieur. Nee, heißt der heißt nicht? Anders tatsächlich. Dachte, das ist auch so eine neue Vision-Ding gewesen tatsächlich. Immer Monsieur, Madame muss immer drin sein. In diesem Fall ist es quasi auch wieder Monsieur Clavier, der hier in dem Mittelpunkt steht, dieser französischen Komödie, die sehr breit startet, weil es dafür auch ein breites Publikum gibt. Voilà, Papa. Voilà, bitteschön, wenn ihr wollt, dann das.
Die Statik der Träume, das wäre jetzt mein vierter Film gewesen, sollte ich dazu gekommen sein. Aber vielleicht schaue ich ihn mir auch einfach so nochmal an. Es geht um Häuser, die den Nachfolgestaaten von Jugoslawien gebaut wurden von Gastarbeitenden, die dort eigentlich zurückkehren wollten. Und jetzt haben eben die Kinder aus der nächsten Generation diese Häuser geerbt oder bekommen die überschrieben oder haben die Aufgabe, sich darum zu kümmern. Und der Film begleitet eben diese Menschen, wie sie in die leerstehenden Häuser in verschiedenen Zuständen zurückkommen, die eigentlich mal gebaut wurden für eben eine Rückkehr in eine Heimat, die teilweise so auch gar nicht mehr existiert. Also es, teilweise liegen die Häuser jetzt in einem anderen Staat, als es eben damals der Fall gewesen ist. Und auf jeden Fall haben die auch alle nicht notwendigerweise das Interesse, da jetzt hinzuziehen und ihren Lebensmittelpunkt zu verändern. Also es geht um Diaspora und Heimatverbindungen und Architektur. Und das Ganze klingt interessant und sehenswert.
Ja. Oder ihr guckt euch Dogman an, nicht den von Luc Besson, sondern anders.
Ich glaube, der hier ist besser.
Bau oder Miau?
Ein Animationsfilm, der auf Comics basiert. Es spielt anscheinend im selben Universum wie Captain Underpants. Und alles, was ich gehört habe, ist nur sehr positiv tatsächlich. Über auch die Comics schon. Und auch hier sieht der Animationsfilm sehr interessant aus. Sind so 3D-Figuren, 2D-Münder. Und es geht um Dogman. Das ist tatsächlich... Ein Polizeihund und ein Polizist haben einen Unfall. Der Kopf vom Hund ist noch gut, der Körper vom Polizist ist noch gut. Entscheiden sich die Ärzte dazu, alles klar, packen wir zusammen. Haben wir Dogman. Ich finde allein das klingt schon so großartig absurd.
Bin schon überzeugt.
Dass ich so denke, fantastisch. Und dann geht es um die Abenteuer von ihm. Ist wohl auch viel tatsächlich, wie das Medium als Cartoon-Comic benutzt wird, mit irgendwie Einblendung von Schriften etc. pp. Und vielleicht auch ein bisschen hyperaktiv. Aber ich finde, das klingt spaßig. Kann man sich bestimmt mal geben, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat oder so.
Ja, und basierend, wie du schon gesagt hast, eben auch auf einer Comicreihe von Dav Pilkey, erschienen im Adrian und Wimmelbuch Verlag. Da haben wir bestimmt auch noch was zu gewinnen am Schluss. Wartet's ab. Der hat auch noch Cat Kid gemacht. Das würde ich mir eher angucken. Mal schauen, vielleicht kommt da auch noch eine Verfilmung. Gut, also das auch im Kino und auch im Kino letzte Woche schon kurz vorgestellt. Da gab es nämlich eine Premiere hier in Leipzig, ist im Haus meiner Eltern. Französisches und deutsches Kino teilt sich in dieser Woche die Leinwand. Dieses ist auch mal wieder ein kleines Independent-Projekt von Tim Ellrich. Und dreht sich wohl eben um die Pflege von Familienmitgliedern. Also ein Thema, das uns alle irgendwo ein Stück weit angeht. Könnt ihr sehen. Im Haus meiner Eltern. Der letzte Film in dieser Woche. Der zahlreichen Filmstarts, die um die Leinwände buhlen. Und wir hören ein bisschen Musik. Und gleich haben wir dann noch was für euch, nämlich ein Gespräch, ein Interview mit Lucia Schmidt zu dem Film Hildegard Knef, Ich will alles, oder wie hieß er, ne?
So, ja.
Ja, genau. Der Dokumentarfilm, der letzte Woche angelaufen ist, den wir auch besprochen haben hier. Dazu gleich mehr, vorher ein bisschen Musik und die kommt von Ella Mines und Broken. Viel Spaß dabei.
Ich bin nicht der erste Typ, der sich in ein Mädchen verliebt, das er in einem Restaurant kennenlernt, das sich als Tochter eines entführten Wissenschaftlers entpuppt und das von irgendwelchen finsteren Typen auf eine einsame Insel verschleppt werden soll, um die ganze Geschichte zu vertuschen und damit keiner kapiert, worum es geht.
Ich weiß es ja. Das hört sich nach einem ganz blöden Film an.
Yeah. Aber blöde Filme haben wir jetzt nicht mehr. Denn wir haben noch was für euch, was Schönes, was uns die liebe Katja Pepstein, Mrs. Pepstein ihres Zeichens bei Radio Blau seit 25 Jahren on air mit Pepsteins Welt uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, zugespielt hat. Und zwar hat sie gesprochen mit Lucia Schmidt zu dem Dokumentarfilm über Hildegard Knef, den sie gedreht hat. Und das gesamte Gespräch hört ihr am 15.04. um 20 Uhr hier bei Radio Blau und danach natürlich dann auch in der Radio Blau Mediathek auf radioblau.de. Und wir haben einen kleinen Auszug für euch hier schon mal als kleinen Teaser. Wir sagen Bühne frei und Film ab.
Und ich würde, glaube ich, gern mal anfangen mit diesen Interviews, weil ich habe gedacht, was du sagtest, dass sie diese präzisen Antworten gegeben hat, das ist mir auch aufgefallen und das fand ich total irre. Es gibt dann so die eine Stelle, wo sie dann auch so sagt, so, Moment mal, da muss ich jetzt mal kurz innehalten. Sie analysieren mich jetzt hier irgendwie und ich soll darauf antworten und so. Das fand ich erstmal total gut. Aber dann dachte ich auch, wie krass diese Fragen waren, die auch gestellt wurden, bis hin zu komplett unverschämt, ja. Und das fand ich sehr berührend irgendwie, dass sie da die Contenance auch bewahrt hat. Also man hat ja manchmal schon so einen strengen Unterton bei ihr gehört, der so leicht tadelnd war auch. Zum Glück, ja. Aber ob das so angekommen ist bei den Männern, man weiß es nicht. Aber Ja, wie schätzt du das ein? Also waren diese Interviews alle so, die du gesehen hast, oder waren da auch ein paar empathischere dabei oder empathische, auch immer?
Ich glaube, in der Zeit damals wurden die als empathisch gesehen und gelesen. Mhm. Und dann sieht man, dass wir doch, Gottlob, ein Stückchen weitergekommen sind. Also meine persönliche Theorie war von diesem einen Typen, der ein besonders krasses Interview mit dir gemacht hat, sogar zwei. Ich dachte, eigentlich steht der auf die. Also ich glaube, das war ein verkappte Oma. Also der war eigentlich ein News-Journalist und der hatte sonst immer nur News-Themen gemacht. Ich glaube, der hatte irgendwie, also mindestens einen kleinen Crush an Hilde und so. Aber aus der heutigen Zeit sind diese Interviews total erstaunlich. Ich glaube, dass das sagte Christina Palastanga auch mal über ihre Mutter, also über das Beziehung von ihrer Mutter zu der Tochter. Sie wollte, dass ich sie verstehe und sehe. Also nicht nur einfach sagen, es ist okay, sondern wirklich, dass ich verstehe, was in Hildegard Knef vorging, warum sie sich so und so entschieden hat. Und ich glaube, das kann man nicht nur für die Mutter-Tochter-Beziehung sagen. Ich glaube, Hildegard Knef war das wahnsinnig wichtig. Es war ihr ein Anliegen zu vermitteln. Gerade weil sie immer so öffentlich war, weil sie immer so auch angefeindet wurde, war, glaube ich, ihre Strategie vielleicht, kann man das so sagen, Flucht nach vorn. Sie wollte sich erklären. Und wenn die Fragen sie vielleicht auch nach heutigem Ermessen unverschämt waren, aber wenn sie irgendwie was damit anfangen konnte, dann, oder wenn sie die Interview irgendwie mochte, dann hat sie sich darauf eingelassen. Und dann hat sie eben ehrlich und offen geantwortet. Und das ist, glaube ich, etwas, was man heute nicht mehr so häufig sieht. Ich glaube, sie hat sich auch nicht nur gut getan damit, aber es ist halt total interessant, das heute zu sehen. Auch und insbesondere finde ich, weil ich sie ganz stark als eine Frau erlebt habe, die ihrer Welt um nicht um Jahre, sondern um Jahrzehnte voraus war. In ihren Analysen, in ihrer Behauptung oder Selbstbehauptung als Frau im Showbiz. Da hat sie, finde ich, also ist für heutige Verhältnisse, finde ich, immer noch ein Role Model.
Ja, und ihre Musik ist ja auch irgendwie auf eine Art zeitlos, ne? Also die überlebt ja Generationen. Jedes Mal gibt es nochmal neue Artists, die das covern, aber auch das Original wird gehört und so. Yeah. Dazu kommen wir dann später auch nochmal mehr sagen. Die andere Seite der Öffentlichkeit, also in den Interviews kann man ja sagen, okay, sie hat ja zumindest die Autonomie gehabt, darüber zu sprechen, worüber sie gesprochen hat und wenn sie über sich gesprochen hat. Auf der anderen Seite, und das kommt im Film auch vor, gab es ja auch viel Berichterstattung über sie, ne? Also da blendest du auch viele Schlagzeilen ein. Also für diejenigen, die jetzt Hildegard Knef nicht kennen, sie ist ja nach dem Krieg, ist sie nach Amerika gegangen und hat dort von einer großen Schauspielerinnenkarriere geträumt, das nicht geklappt hat. Und sie kam ja dann wieder zurück nach Deutschland und hat dann auch noch den Film Die Sünderin gedreht, in dem sie nackt zu sehen war. Und es war irgendwie so ein Riesenskandal, weil auf der einen Seite hat man versucht, sie so zu vereinnahmen, so unsere Hilde, die in Amerika war. Und auf der anderen Seite hat man immer auf sie eingedroschen, sag ich jetzt mal verbal. Wie war so dein Eindruck? Also ist das repräsentativ, was man im Film sieht, die Berichterstattung über sie? Das geht
absolut.
Ja.
Absolut. Ich glaube, das hat mich auch fasziniert von Anfang an, dass ich dachte, ich kannte die Hildegard Knef ähnlich wie du, so diese ältere, ukige oder scharfzüngige Dame, je nachdem, die da durch die Talkshows tingelt und viele schlimme Schlagzeilen generiert. Und man fragt sich ja dann immer, wieso tun sich die Leute das an? Also das ist ja irre, dieser Ruhm, dieses Leben in einer Öffentlichkeit. Und dann, das hat mich schon interessiert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe sie für mich dann genannt, die Patientin Null eines Lebens in der Öffentlichkeit. Was auch etwas extrem Heutiges hat. Also dieser Drang, sich überall zu präsentieren. Und ich finde aber, dass ich bei ihr einfach auch sowas darüber verstanden habe, aber auch über die, ich glaube, sie wollte Erfolg haben, sie war irre ehrgeizig, sie wusste, dann brauchst du die Medien. Sie hat oft versucht, ihr Bild zu kontrollieren durch ihre Auftritte, vielleicht auch durch ihre ehrlichen Auftritte und machte natürlich immer auch diese schmerzliche Erfahrung, dass du diese Bestie Medien nicht kontrollieren kannst. Und sie hat ein Leben lang mit einem Gleichgewicht da gerungen. Und das finde ich total spannend und es ist auch spannend zu sehen, dass es gab schon vor Bild schreckliche Schlagzeilen und eine schreckliche Art der Vereinnahmung und Verfolgung und dieses Boulevard-System von wir jubeln jemand in den Boden, um ihn als zwingende Logik nachher wieder zu zerstören und dann wieder aufzubauen, finde ich einfach interessant. Und Hildegard Knef hat natürlich in ihrer wahnsinnigen Karriere, also sie hat sie in Amerika probiert, dann hat es nicht geklappt und dann geht sie wieder nach Hollywood und dann klappt es aber. Yeah, dann dreht sie da mit Gregory Peck und macht die großen Filme da und geht dann aber wieder zurück nach Europa. Also das ist schon interessant, was sie für Höhen und Tiefen hatte. Und das war dann so ein weiterer Begriff für mich, an den ich mich weiter gearbeitet habe, ist einfach dieses, für mich, ich nannte das den Ruhm überleben. Wie überlebt man eigentlich Ruhm? Und da bietet Hildegard Knef halt echt viele Ansatzpunkte, weil sie so viel davon hat. Ich meine, sie war eine erfolgreiche, ein internationaler Star als Schauspielerin, dann eine wirklich großartige, erfolgreiche Sängerin, die eine komplett neue Art von Lied und Liedinterpretation nach Deutschland gebracht hat. Und dann schreibt sie noch einen Welterfolg, der, glaube ich, 18 Millionen Mal weltweit verkauft wurde, ein Buch. Also das ist schon eine Hausnummer, die ich auch so nicht wusste und das ich dann erst wieder entdeckt habe, wo ich auch gedacht, wo ich auch wirklich beeindruckt war.
Soweit die Besprechung, das Interview, das Gespräch über Hildegard Knef, den Dokumentarfilm, den ihr in den Kinos sehen könnt, den wir letzte Woche besprochen haben. Und die liebe Mrs. Pepstein hat gesprochen mit Lucia Schmidt, der Regisseurin. Das gesamte Gespräch könnt ihr hören am Mittwochabend, am Dienstagabend um 20 Uhr, am 15.04. und natürlich dann im Anschluss auch hier bei Radio Blau auf der radioblau.de Seite. In der Mediathek könnt ihr das nachhören. Und wir biegen gleich ab in die Sofa-Ecke. Vorher noch ein bisschen Musik von Jenny und Peggy Gou.
Leutnant Tamara Jagelowski vom Galaktischen Sicherheitsdienst.
Sie kennen die Berichte, die Akten, Unterlagen und einzelnen Disziplinarverfahren über die Orion-Mannschaft, Leutnant?
Jawohl, General.
Sie kennen Ihre Aufgaben und wissen über Ihren Dienst auf der Orion Bescheid?
Man hat mich im Hauptbüro des Sicherheitsdienstes darüber informiert.
Sie sind als Sicherheitsoffizier auf die Orion abkommandiert, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze disziplinarisch zu unterbinden bzw. zur Meldung zu bringen.
So lautet meine Order.
Sie werden es nicht leicht haben mit McLean und seinen Leuten.
Damit rechne ich.
Sie sind noch ziemlich jung für eine derartige Aufgabe. Und Sie haben noch nicht viel Erfahrung im galaktischen Dienst.
Man schlug mich vor, General.
Na schön, dann kann's ja losgehen. Herein mit McLean und seiner Bande.
Filmriss Sofaecke.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und wollen sie nutzen in jedem Fall. Und ich freue mich, dass der Heine noch hier ist. Hi.
Hi.
Grüß dich. Auch. Ja, und wir wollen reden. Wir müssen reden auf jeden Fall über eine Serie, die wir beide gesehen haben in den vergangenen Wochen. Es gab ja jede Woche eine neue Folge. 10 Stück an der Zahl. Und wir sind beide ziemlich geflasht von Common Side Effects.
Absolut. Ich bin sehr froh, dass diese Serie so funktioniert, wie sie funktioniert. Es ist eine der ersten Produkte aus der neuen Schmiede von Greg Daniels und Mike Judge, zwei Titanen der Comedy-Industrie in Amerika. Mike Judge als Beavis and Butthead bekannt und Greg Daniels aus The Office und die beiden zusammen mit King of the Hill, wovon auch ein Remake oder eine neue Staffel angekündigt sind unter der Federführung dieser beiden. Und dieses Projekt ist aber so ein bisschen mehr ein Moonshot, eine komplett neue Idee und eine auch ganz andere Kollaboration, denn wir haben den Comedy-Writer-Veteran Steve Healy und den abgedrehtesten Animationskünstler vielleicht unserer Jetztzeit. Da muss ich nochmal kurz
Joseph sagen. Bennett.
Joseph Bennett, so heißt er nämlich. Dieser ordinäre Name versteckt eine wirklich ausufernde Kreativität. Denn sein vorheriges Projekt Scavenger's Reign war für mich persönlich zumindest hauptsächlich eine Parade der verrücktesten und coolsten Kreaturdesigns, die man sich so vorstellen kann.
Stellt euch irgendwie in einen wahr gewordenen Fiebertraum von Möbius vor.
Aber wirklich.
Wahnsinnig gut.
Ja, das habe ich auch gesehen. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Argument, mir die Serie auch noch zu Gemüte zu führen, weil Scavenger's Reign hat, Möbius ist da auf jeden Fall ganz klar eine Referenz und eben ja, wirklich sehr, sehr fantasievoll, aber auch
René Laloux hat ja damals auch mit Möbius zusammen diesen fantastischen Planet gemacht und so. Mhm. Und die Herrscher der Zeit und so. Das ist echt so sehr stark daran angelehnt gewesen.
Ja, und was bei ihm auf jeden Fall auch aufgefallen ist, dass er bereit ist, eben extrem detailliert zu werden in den einzelnen Aufnahmen oder den einzelnen Frames. Dass es halt nicht so Animation ist, die detailarm ist und cartoonig, sondern eher dieses detaillierte, das malerische Ansatz, würde ich fast sagen.
Man kann sich da voll drin verlieren, das stimmt. Und ich würde mal sagen, Common Side Effects ist nicht weniger abgefahren.
Scavenger's Reign ist wirklich halt nur High Concept und bei Common Side Effects kriegen wir zumindest auch ein bisschen bodenständige Grundnarrative geboten. Und das ist, denke ich, auch so ein bisschen das Erfolgsrezept. Scavenger's Reign ja tragischerweise nach einer Staffel abgesetzt. Ich glaube, das war vielleicht auch einfach ein bisschen zu esoterisch für viele Leute. Und hier haben wir einfach auch Human Interest. Wir haben einen Comedy-Writer, einen Writer, der ja Zwischenmenschliches besonders gut beherrscht. Wir haben mit Greg Daniels diese The Office-humanitäre Schiene, die da auch so ein bisschen reinfließt, habe ich das Gefühl. Und wenn dann dazu diese abgedrehten Elemente von Joseph Bennett mit reinkommen, das ist schon irgendwie der ideale Mix bisher. Ich hoffe, dass diese Serie diese Art von Balance aufrechterhalten kann. Denn ich bin investiert in die Zukunft der meisten dieser Charaktere, obwohl sie halt wirklich jede Folge in die aberwitzigsten Situationen geworfen werden, ist irgendwie diese emotionale Resonanz weiterhin vorhanden. Und das ist beeindruckend.
Na, und wir haben halt eben mit Marshall Cusso, dem Protagonisten dieser Serie, halt schon echt einen Typen, bei dem man gerne mitgeht, so, den man lieben lernt halt irgendwo auch im Laufe dieser Folgen. Ein grundsympathischer oder grundliebenswerter Typ halt irgendwo auch, der das Gute im Menschen halt in jedem Fall sieht und etwas Gutes tun will, auch mit seiner Entdeckung, die er gemacht hat, denn Marshall Cusso ist, der ist Biologe, der ist
Mykologe,
genau. Er ist halt irgendwie auf der Welt unterwegs und war auf der Suche nach einem Pilz, der es schafft, alles zu heilen. Der heilt halt einfach mal alles.
Ja, und auch in schnellster Fashion. Mhm. Also es werden Menschen wiederbelebt, es werden Brüche gebrochen entbrochen in Sekundenschnelle. Mhm. Alles kann dieser Pilz, wenn man ihn nur einnimmt und damit einhergehend dann auch ein bisschen ein Fiebertraum schiebt. Also auch mysteriöse Elemente werden in diese erste Staffel eingewoben, die wir aber noch nicht wirklich aufgeklärt kriegen. Also man merkt auch, dass diese Serie angelegt ist auf einen längeren Zeitraum und das macht mich auch zuversichtlich für kommende Staffeln, denn oft heutzutage in der Netflix-Ära hat man das Gefühl, die denken wirklich nur so bis zur 8. Folge von 10 und dann ist es irgendwie schon alles sehr abfallend und hier habe ich wirklich das Gefühl, die fangen gerade erst an, die haben noch so viel mehr uns zu bieten.
Ja, also die zweite Staffel ist, kann man auch schon mal sagen, schon in trockenen Tüchern und wird auf jeden Fall kommen, im Gegensatz zu Scavenger's Reign. Ist also da auf jeden Fall eine Zukunft dem Ganzen beschieden, aber der macht ja einfach auch ein großes Fass auf mit den ganzen Figuren, dieses ganze Figurenensemble, was hier gezeigt wird und die verschiedenen Story-Stränge, die dann in der vorletzten Folge mal so in der Übersicht, in der Montage dann auch mal dargelegt werden. Das ist schon echt ganz schön atemlos, was da immer so passiert, auch in diesen 25 Minuten pro Folge.
Ne? Ja, man merkt gar nicht, dass es so eine 20 Minuten Comedy-Serie ist, weil sie sich so viel vornimmt und das alles irgendwie so effizient durchkriegt auch. Also wirklich toll. Und zu den Charakteren, ich glaube, wir haben wahrscheinlich beide zwei persönliche Favorites, die sich irgendwie so rauskristallisieren. Ich habe zumindest, und das sind die beiden
Agent Harrington und Agent Capano, ne?
Genau, ja. Die sind im FBI, Drug Enforcement Agency, fangen ja, sie, glaube ich,
die
an.
DEA, ne?
DEA,
ja, genau.
Genau. Und die sind gar nicht so, wie man sich die typischen TV-Cops vorstellt, sag ich mal. Also das ist nur der Anfang, denn sie haben ja eine Arbeitsbeziehung, die weit darüber hinausgeht. Man merkt diese Shorthand, die die beiden zusammen haben, sofort, als ob sie quasi ihr Leben zusammen verbracht haben und die beste platonische Freundschaft haben, die man sich so vorstellen kann auf der Welt. Und für mich das größte Highlight ist immer, wenn sie halt irgendwelche Stakeouts haben, irgendwo im Auto sitzen und warten müssen, dann wird immer irgendein abgedrehter Song, irgendein Genre, was man irgendwie nicht erwartet, rausgehauen und die beiden lip-sinken und ja, sitzdancen dazu in schönster Fashion.
Oder haben halt irgendwo ihre abgedrehten Theorien, wo sie sich dann gegenseitig halt eben den Ball zuschieben, ne,
ja.
Zu spielen. Und das halt wirklich mit einem Tempo und mit echt sau gut geschriebenen Dialogen,
ja.
Und einer Deliverance quasi hier von Martha Kelly und Joseph Lee Anderson.
Martha Kelly, super. Meine Güte. Also Martha Kelly ist einfach auch ein absoluter Star. Sie hatte gefühlt in den letzten Jahren nicht mehr so viel tolle Rollen abbekommen, wie sie es vielleicht verdient gehabt hätte. In Baskets kennt man sie vielleicht, ist sie so ziemlich die einzige Serie gewesen, wo sie wirklich eine Lead-Character spielen durfte. Sie hatte einen relativ großen Guest-Star-Role in, wie heißt diese HBO-Serie mit den Kindern, die alle Drogen nehmen? Euphoria, genau, da war sie eine Drogendealerin und das war auch wieder das Beste für mich an Euphoria gewesen. Ja, Martha Kelly ist ein einzigartiges Talent. Sie hat eine sehr ruhige Stimme und eine sehr einzigartige Stimme, aber schafft es halt, diese dann zu benutzen, um unsere Erwartungen ständig irgendwie über den Haufen zu werfen. Mhm. Also ich liebe sie.
Was mich halt wirklich auch abgeholt hat, wie gesagt, abgesehen von Dave King, Marshall Cusso, die Hauptfigur, die einfach einen da mitnimmt auf diese Reise, ist halt auch irgendwo, dass das Ganze ja auch so ein bisschen bei aller Abgedrehtheit so einen wissenschaftlichen Background hat. Ne? Also,
ja, es macht Spaß, dann so ein bisschen Hobby-Mykologe zu spielen und sich da so in die Wikipedia-Artikel reinzusumpfen.
Genau, wer sich so ein bisschen auseinandersetzt mit psychoaktiven Substanzen und entsprechenden, vor allen Dingen halt Pilzen, der wird sich doch, denke ich mal, auch ziemlich zu Hause fühlen hier. Es gibt sehr viele abgedrehte visuelle Ideen in dem Ganzen, natürlich auch, um das Ganze zu veranschaulichen. Und einfach überbordende Ideenreichtum in diesen 10 Folgen insgesamt.
Ja.
Und ich habe auch echt, ich will mehr.
Ja. Die Kehrseite dieser Hippies und dieser Mykologie-Schiene ist dann die High-Business-Schiene, wo wir auch Charaktere und Repräsentanten haben. Und das geht auch wirklich in Richtung Conspiracy Theory nah an der Realität. Also die Pharma-Lobby, die drei Buchstaben-Agencies von Amerika und Businessmänner der höchsten Riege stecken quasi alle unter einer Decke. Und zeigt gefühlt zum ersten Mal in einer so relativ populären Serie einen Entwurf, der Realität sehr nahe wahrscheinlich ist.
Mm, ja.
Also auch das hat mich positiv überrascht, wie kompromisslos hier Corporate Interest, das Verweben von Politik und Wirtschaft als Aufhänger genommen wird, um unsere Antagonisten klar zu zeichnen und der Realität nachzuempfinden.
Na klar, wenn du ein Naturheilmittel hast, quasi, das alles heilen kann, dann wird natürlich die gesamte Pharma-Lobby arbeitslos und nutzlos und sinnlos. Und ja, sowohl die Regierung als auch die Pharma-Lobby ist halt hinter Marshall her.
Ja.
Und so beginnt halt wirklich hier auch eine Hetzjagd Und ja, wir gehen da gerne mit. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was sie sich da noch einfallen lassen für die kommende Staffel und Staffeln hoffentlich auch. Wobei sie es wahrscheinlich dann auch nicht zu sehr auswalzen werden.
Nee. Ich hoffe es auch. Dave King, noch kurz, ist halt auch eine Comedy-Legende irgendwie so ein bisschen. Also total hinter den Kulissen, hat bei Love viele Folgen geschrieben und wird dann auch Executive Producer und hat, glaube ich, auch eine kleine Rolle dann bekommen in Love, der Netflix-Comedy-Serie. Und ist allgemein ein Repertoire-Writer. Ich glaube, in Parks and Rec hat er auch ganz viele Folgen beigetragen. Also auch eigentlich nie als Schauspieler agiert, aber die ideale Person für unseren Marshall Cusso, weil er halt diese ruhige, entspannte Schiene hat. Wenn man den Typen sieht, denkt man auch sofort, das passt. Der läuft eigentlich immer nur mit Adiletten rum und Shorts und so und hat eigentlich auch denselben Vibe wie unser Hippie-Mykologe Marshall Cusso. Mhm.
Ja, und Dave King hat dazu darüber hinaus halt eben auch noch am Drehbuch mitgeschrieben und eben das Ganze auch mitproduziert. Also,
ich glaube,
ja,
die beiden sind auch beste Freunde, Steve Healy und Dave King. Mhm.
So ein steckt bisschen. Also wirklich auch mittendrin, ja, quasi in diesem Projekt und ist investiert, wie man so schön sagt. Und ihr habt das Glück, dass ihr tatsächlich eben auch die fantastischen Serien auch aus dieser Schmiede sehen könnt, hier in Deutschland, nämlich bei Sky. Da gibt es bei Wow quasi die Möglichkeit, die erste Staffel von Common Side Effects auch zu sehen. Und das solltet ihr tun. Macht
absolut
das.
Absolut. Bitte, macht bitte. Das.
Guckt euch Common Side Effects an. Die ersten 10 Folgen sind draußen. Wie gesagt, 25 Minuten relativ schnell und gut geguckt und binscht sich auch hervorragend weg.
Absolut.
Ja, und macht süchtig und Lust auf mehr. Common Side Effects, also jetzt bei Sky. Ja, ich habe die Zeit ja wirklich genutzt, meiner Reise, um mich mal wieder in Animationen zu verlieben und in das, was Animation kann und was das halt irgendwie möglich ist. Da habe ich auch Undone beispielsweise gesehen, also Scavenger's Reign hatte ich nachgeholt, aber Undone kann ich auch sehr empfehlen, wirklich ist die neue Serie, mehr oder weniger neue Serie, ist jetzt glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her, dass sie rauskam von dem BoJack Horseman Schöpfer und setzt sich auch eben auseinander mit Depressionen, mit familiärem Erbe quasi, aber das auf eine sehr abgefahren und sehr ja, fantastische Art und Weise, ist absolut großartig geschrieben und toll gevoiced auch, also vertont, kann ich sehr empfehlen. Und dann, wie ja die Zeiten wirklich einfach gut sind, gerade von so kleinen Sendern, die halt eben noch so hochwertige Animationen für Erwachsene vor allen Dingen auch produzieren.
Ja,
ja, ja. Deswegen geht raus und schaut. Und wenn wir schon mal bei Animationen sind, eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit bekommt jetzt auch einen neuen Auftritt, und zwar Captain Future, die Serie, die damals sicherlich maßgeblich auch so meine Science-Fiction-Liebe geprägt hat. Nachher war es dann Star Trek, aber ich glaube, Captain Future war definitiv da vorher. Immer wieder schön im Nachmittagsprogramm. Für Kinder und ja, wunderbar irgendwie abhebend auch in andere Welten, basierend auf der Vorlage, dem Helden Captain Future von Edmund Hamilton, wurde hier halt wirklich was ganz Eigenes geschaffen, damals in Zusammenarbeit von japanischen Produktionen und eben auch dem ZDF, was damals da mitproduziert hatte, und ebenso halt wie Heidi oder auch Marco und vieles anderes eben damals auch ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Captain Future, also wirklich legendär und eine große Erinnerung für mich. Heutzutage schwierig, sich das anzugucken. Da muss man es dann durchaus irgendwie mit so einem Auge sich anschauen für Trash. Es hat halt wirklich sehr grenzwertige Dialoge teilweise. Die Figuren sind schon sehr klischeehaft und gerade die Frauenfigur, da wollen wir gar nicht drüber reden, gar nicht drüber anfangen. Und da ist es natürlich dann irgendwie schon spannend zu sehen, was man heute aus dieser Geschichte macht und machen kann. Und da muss man wirklich sagen, Sylvain Runeberg und Alexis Talon haben hier mit ihrem Comicband, der gerade erschienen ist, gerade in der deutschen Übersetzung erschienen ist bei Carlsen, ist vermocht, geschafft, Captain Future so ein Stück weit ernster zu machen, auch für ein erwachsenes Publikum, für ein heutiges erwachsenes Publikum, was damals damit auch aufgewachsen ist, das neu zu bearbeiten und eben auch, und ganz wichtig halt irgendwie, die Figur der Joan, die Frauenfigur, die Zentrale, hier eben auch ja auf jeden Fall mehrdimensionaler zu machen und selbstständiger zu machen und halt nicht irgendwie so als die Damsel in Distress, als diejenige, die halt immer irgendwie gerettet werden muss und ihren Captain anschmachtet. Das ist alles irgendwie nicht mehr so. In der im ersten Band, der jetzt erschienen ist, dem hoffentlich noch viele folgen werden. Im Moment ist auch in Frankreich nur der erste Band erschienen und das ist der ewige Herrscher, also der Herrscher von Megara, die erste Dreierfolge, es waren ja immer so drei Teile quasi, in die das geteilt war, ist also jetzt als Comicband erschienen. Captain Future, der ewige Herrscher im Carlsen Comics Verlag. Und da gibt es natürlich auch was zu gewinnen am Ende der Sendung bei dem Filmriss Filmquiz. Und außerdem haben wir für euch noch was. Was gerade frisch auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Als 4K auch. Hier ist die Musik von Rafferty im Hintergrund. The Substance, unser Film des Jahres 2024. Yay!
Würde ich auch sagen, immer noch zu Recht. Also ja. der hat durchaus standgehalten.
Ja, wir haben es, glaube ich, uns da alle drauf einigen können. Das war auch nicht oft so, aber wir haben ihn alle sehr, sehr geliebt und lieben ihn auch immer noch. Und schön, dass er jetzt auf DVD und Blu-ray auch erschienen ist und nicht nur bei Mubi im Streaming-Regal landet. Also auch den gibt es zu gewinnen nachher, The Substance. Grandios. Und wo?
Filmriss Filmquiz.
Beim Filmriss Filmquiz natürlich. In der letzten Woche konntet ihr The Danish Girl erraten. In dieser Woche gibt es dieses hier.
Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das Album ist, das ihr uns versprochen habt.
Nein, es ist besser als das Album, das wir dir versprochen haben. Es ist besser als jedes Album, das dir jemals versprochen wurde, Darling. Es ist ein verdammtes Meisterwerk.
Oh, es ist ein gutes Album, Ray.
Wir bevorzugen Meisterwerke.
Es ist teuer. Was ist das?
Eine epische Ballade.
Das geht ja ewig. 6 scheiß Minuten.
Deine arme Frau, wenn du denkst, 6 Minuten sind ewig. Und weißt du was? Das bringen wir auch als Single raus.
Unmöglich. Die Radiosender spielen grundsätzlich nichts, was länger als 3 Minuten ist. John.
Ja, wir brauchen Radio. Das Format sind 3 Minuten. Da muss ich Ray zustimmen.
Wie wär's mit I'm in love with my car?
Ist doch ein Witz. Oh Gott.
Ich liebe sie. Das ist die Art Song, bei der Teenager das Autoradio aufdrehen und richtig headbangen können.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, dann schreibt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Moon, dem Panda, der in dieser Woche ebenfalls in den Kinos zu sehen ist. Sprechen wir nächste Woche vielleicht noch drüber, da hat die Lisa den dann auch gesehen. Da haben wir Freikarten für euch. Wir haben zu Louise und die Schule der Freiheit passenderweise Safari, Füllfederhalter von Lamy für euch zu gewinnen. Wir haben außerdem natürlich zum Dogman noch die Comics, Comicbände aus dem Adrian und Wimmelbuch Verlag und ja, Captain Future als Comic und außerdem haben wir noch aus dem Heine Verlag von Edward Ashton die Buchvorlage von Mickey 17, Mickey 7 bekommen. Die könnt ihr also auch hier noch gewinnen. Außerdem natürlich die Freikarten für Clandestin am 16.04. um 20 Uhr. Könnt ihr auch eine Mail schreiben, filmriss@popculture.de. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Danke, Heiner. Schön, dass du noch vorbeigeschaut hast.
Ja, mich sehr gefreut, noch über Common Side Effect zu sprechen.
Ja. Große Empfehlung von uns und lieben Dank an Jasmin.
Ja, sehr, sehr gerne. Irgendwer muss die Filme sehen.
Ja. Schön, dass du da bist. Ich sag tschüss. Bis bald.
Radio Blau.